Unter dem Thema Alles zu Gottes Ehre dürfen wir ja heute etwas hören aus dem Leben von Charles H. Spurgeon. Und ich möchte zu Anfang aus Hebräer 13, die Verse 7 bis 9 lesen. Seid eingedenk eurer Führer, die euch Gottes Wort verkündigen, und anschauend den Ausgang ihres Verhaltens, ahmet ihren Glauben nach. Jesus Christus, gestern und heute, ist derselbe, auch für die Ewigkeiten. Von mancherlei und fremden Lehren werdet nicht weggetragen, denn köstlich ist es, das Herz in der Gnade stetig zu machen. Nicht in Speisen, mit denen den darin Wandelnden nichts genützt wurde. Wir wollen beten. Dein Wort sagt auch einmal, gedenke der vorigen Zeiten. Und so möchten wir auch in dieser Abendstunde dir einmal von ganzem Herzen danken für die, die uns das Evangelium verkündigt haben, die unserem Volk, die deiner Gemeinde die frohe Botschaft bezeugt haben in den früheren Zeiten. Denn wenn sie diese Botschaft nicht weitergetragen hätten, dürften wir sie heute und könnten wir sie heute sicher nicht mehr hören. Wir wissen, dass es dein Werk ist. Und deswegen sagen wir dir von ganzem Herzen Dank für jeden, der dein Wort je verkündigt hat, der es heute verkündigt und der es jemals noch verkündigen wird, bis zu dem Tag, an dem du kommst. Wir danken dir auch für diese Abendstunde und bitten dich, dass du unsere Herzen öffnest, wieder etwas zu erfahren von deiner durchtragenden Gnade. Amen. Amen.
Lassen Sie uns Menschen erretten durch alle Mittel unter dem Himmel. Lassen Sie uns Menschen hindern, zur Hölle hinunterzugehen. So sprach er. Ein kräftiger Schluck Seeluft oder ein tüchtiger Spaziergang im Wind füllt zwar nicht die Seele mit Gnade, aber doch den Körper mit Sauerstoff, was das nächstbeste ist. Der gesündeste Zustand eines Christen besteht darin, dass er allezeit leer ist, im eigenen Ich und beständig vom Herrn abhängig, dass er allezeit arm ist in der eigenen Seele und reich in Jesus. Und noch ein Satz, wir bedürfen wieder eines Luthers, der den Menschen in missverstehender und bekannt in nicht misszuverstehenden und bekannten Ausdrücken die Wahrheit sagte. In letzter Zeit hat sich Samt um den Mund vieler Prediger gelegt, aber wir müssen die weiche Kleidung ablegen und es muss die Wahrheit und nichts als die Wahrheit gesprochen werden. Wie wichtig sind diese Sätze? Sie stammen von Spurgeon. Dieser Mann wurde etwa vor etwa 100 Jahren war es ja, am 31. Januar nach etwa 40-jähriger Predigttätigkeit in die obere Heimat gerufen. Und in diesen 40 Jahren hat er etwa 100 Mal die Bibel gelesen. Und dann sagte er, sie sei ihm jetzt noch viel schöner als am Anfang. Wer von uns hat sie schon einmal gelesen, 10-mal gelesen? Weiter wage ich nicht zu sagen. Er hat sie 100-mal gelesen. Dieser Mann hat 3561 Predigten gehalten. Und sie liegen heute noch vor in etwa 65 Bänden, die einen Umfang von ca. 28.000 Seiten haben. Und das ist die umfangreichste und meist gelesenste Predigtsammlung der ganzen Welt. 20 Millionen Worte etwa enthalten diese Predigten. Seine sonntägliche Gemeinde bestand aus mindestens 6.000 oder mehr Hörern. Seine Predigten wurden lange Zeit an jedem Montag nach New York gekabelt, um in der führenden Presse des Landes abgedruckt zu werden. Er stand fast 40 Jahre immer auf derselben Kanzel, ohne dass die strömende Fülle seiner Verkündigung abgenommen hätte. Also genau gesagt, auf einer Kanzel dann etwa 30 Jahre und vorher auch auf einer anderen. Ohne dass die strömende Fülle seiner Verkündigung abgenommen hätte. Ohne dass er sich wiederholt hätte. Dieser Mann wusste nichts von der Raffinesse der Propaganda und schon gar nichts von der unterschwelligen Beeinflussung durch Appelle an geheime Leitbilder und Wunschträume oder Angstkomplexe, wie es heute gemacht wird. Nein, dieser Mann wirkte einzig und allein in der Macht des Wortes Gottes. Und dieses Wort schuf die Hörerkreise und verwandelte die Herzen. Es sind in unserem Verlag noch etwa 30 Bücher dieses Mannes angezeigt. Bekannte Bücher von ihm. Wer von Ihnen hat schon einmal Kleinode göttlicher Verheißung gelesen? Ja, doch wohl die meisten. Darf ich vom heutigen Tag ein solches Kleinod weitergeben? Heute ist der 23. August. Das passt sehr zu dem, was wir gesungen haben, gehört haben. Ich liebe, die mich lieben, und die mich frühe suchen, finden mich. Und dazu sagt dieser Mann, die Weisheit liebt, die sie lieben, und sucht, die sie suchen. Der ist schon weise, der sich bemüht, weise zu sein. Und wer fleißig nach Wahrheit sucht, hat sie beinahe schon gefunden. Was von der Weisheit im Allgemeinen gilt, das gilt ganz besonders von der in unserem Herrn Jesus verkörperten Weisheit. Ihn sollen wir lieben und suchen, und dafür sollen wir seine Liebe genießen und ihn selber finden. Unsere Sache ist es, Jesus früh im Leben zu suchen. Glücklich sind die jungen Menschen, die den Morgen ihres Lebens mit Jesus verbringen. Es ist nie zu früh, den Herrn Jesus zu suchen. Frühe Sucher werden sichere Finder. Wir sollen ihn früh mit Fleiß suchen. Erfolgreiche Kaufleute sind meist Frühaufsteher und erfolgreiche Heilige suchen Jesus früh. Wer den Reichtum gefunden hat, den wir in Christus besitzen, der hat ihn mit ganzem Herzen gesucht. Wir müssen ihn zuerst, das heißt vor allem anderen, suchen. Jesus steht an erster Stelle und niemand und nichts kann sich mit ihm vergleichen. Das Gute dabei ist, dass er sich finden lässt. Er offenbart sich dem Suchenden immer klarer. Er zieht uns immer mehr in seine Gemeinschaft hinein. Glücklich sind die Menschen, die den suchen, der immer bei ihnen bleibt, wenn sie ihn einmal gefunden haben. Herr Jesus, ich habe dich gefunden. Lass mich immer mehr von dir erkennen, bis meine Freude unaussprechlich wird. Das ist das Kleinod göttlicher Verheißung für den heutigen Tag von Spürzen. Das habe ich mir vom Büchertisch oben besorgt, Sie können es dort finden. Andere Bücher, was haben Sie sonst gelesen? Das würde mich mal interessieren, von den vielen, vielen Büchern, die er geschrieben hat. Psalmen, ja, da gibt es eine Auslegung, die Kleinode oder die Schatzkammer der Psalmen Davids, so heißt es, Schatzkammer der Psalmen Davids, ja, und was sagt? Heilig dem Herrn heißt ein kleines, erhältliches Büchlein. Die täglichen Andachten, ja. Geh in den Weinberg und so weiter. Und hier sein Lebensbild, wer es sich anschaffen will, alles zur Ehre Gottes, eine Autobiografie. Und noch ein ganz besonders interessantes Büchlein, ein ganz klassisches von seiner Feder, ganz aus Gnaden. Ganz aus Gnaden. Bis heute hat es nichts eingebüßt von seiner Aktualität. Und wer predigen lernen will, der soll zu Spörtchen in die Schule gehen. Er hat ja, es gibt auch ein Buch von Thielicke herausgegeben, Ratschläge für Prediger und Ratschläge für Seelengewinner. Und da werden ganz praktische Ratschläge gegeben. Nun, wie führte Gott diesen Mann? Er wurde am 19. Juni 1834 in einem ganz kleinen Dörflein in Mittelengland in der Grafschaft Essex geboren. Schon nach 10 Monaten verzogen seine Eltern und 4 Monate später brachte man das Kind einfach zu den Großeltern nach Stemborn und dort blieb der kleine Kerl lange Zeit. Der Großvater war Prediger einer Independent-Gemeinde, das heißt auf Neudeutsch einer freien Gemeinde. Dort blieb er bis zum 5. Lebensjahr und dort wurde er geprägt. Dort wurde er maßgeblich bestimmt. Bis zum 5. Jahr passieren ja ganz entscheidende Prägungen. Der Großvater war ein echter Puritaner. Sein Pastorenhaus dort in England war ein sehr vornehmes Haus. Es hat immerhin 8 Fenster gehabt an der Vorderfront. Doch musste man sehr bald 3 oder 4 dieser Fenster zumauern und schwarz anstreichen und auch mit weißen Linien täuschend echt Fensterrahmen und die Scheiben imitieren. Warum? Damals wurde noch die Fenstersteuer erhoben. Fenstersteuer bezahlen. Haben Sie Ihre Fenstersteuer schon bezahlt? In Frankreich, ja. Licht. Luchs wurde für eine Handelsware betrachtet und erachtet und man musste diese Handelsware Licht versteuern. Das Gehalt des Pastors war aber so klein, dass man nicht 8 Fenster versteuern konnte. So hat man einfach 4 zugemauert. Das war seine Jugend. Doch eine kleine Story aus seiner frühesten Kindheit. Er sagt: Ich erinnere mich noch gut, dass auf dem Kaminsims der Großmutter eine Flasche lag, in der ein ausgewachsener Apfel steckte. Für mich war das ein unbegreifliches Wunder. Wie kam der Apfel in die Flasche? Er war ziemlich genauso groß wie der Flaschenkörper. Er bastelte nun. Er versuchte, den Flaschenboden abzuschrauben, aber es ging nicht. Und er schlussfolgerte, dass auf irgendeine geheimnisvolle Weise man die Flasche zerlegt hätte, die den Apfel eingefügt hätte und dann eben die Flasche wieder zusammengesetzt hätte. Aber es hat ihn immer weiter bewegt. Wie kam der Apfel in die Flasche? Hat für sein späteres Leben eine Bedeutung gehabt. Eines Tages, so schreibt er, sah ich durch Zufall unter einem Ast ein anderes Fläschelchen hängen. In dieser Flasche wuchs ein kleiner Apfel, der durch den Flaschenhals gesteckt worden war, als er noch hindurchpasste. So hat man das gemacht. Und er sagt dann, ist die Natur erst wohlbekannt, gibt es keine Wunder mehr. Aus war es mit dem Geheimnis. Aber das diente ihm zur Illustration. Er hat ja immer in Bildern gearbeitet, so auch wie unser Bruder Straub, von dem wir es gehört haben, in Bildern. Und er hat sehr, sehr häufig mit Bildern die Wahrheit weitergesagt. Er hat Folgendes gesagt: Lasst uns den Apfel in die Flasche bekommen, solange er noch klein ist. Mit anderen Worten: Lasst uns Kinder in das Haus Gottes bringen, solange sie noch klein sind. Lasst uns Kinderarbeit treiben, solange es möglich ist, die Kinder zu erreichen. Tja, und dann wurde mal gefragt, was er werden wollte. Er sagt: Jäger. Und dann war er mal auf einer Fuchsjagd. Und da hat er auch eine Lektion gelernt, die ihm sehr wichtig wurde für sein Predigen. Man hatte ihn mit einer Tasche zum Einkaufen geschickt. 1 Pfund Tee, 1/4 Pfund Senf und 3 Pfund Reis sollte er kaufen. Und gehorsam hat er das eingekauft. Auf dem Nachhauseweg sah er ein Rudel Hunde und meinte, ihn folgen zu müssen, über Hecken und Gräben und so weiter. Er wollte ja Jäger werden. Schließlich war er zu Hause angekommen und stellt fest, dass in seiner Tasche alles zu einem undefinierbaren Brei geworden ist. Nicht? Senf und Tee und Reis, alles schön gleichmäßig vermischt. Und nun schreibt er, das ist die Illustration: Damals habe ich die Notwendigkeit begriffen, meine Themen in gute, kräftige Kisten zu verpacken, eingebunden in den Faden meiner Rede. Das ist eine Weisheit. müssen wir uns merken. Nun die große Veränderung seines Lebens. Er war sehr suchend, fragend als heranwachsender Jugendlicher. Früher war er schon mal von einem Glaubensmann dem Herrn geweiht worden und er hat prophetisch etwas über ihn ausgesprochen, aber zunächst einmal ging er durch sehr tiefe Nöte. Er schreibt, ich erinnere mich an eine Zeit, als ich sicher war, dass der Herr Jesus mich nie annehmen würde, dass ich ihn aber wegen seiner Liebe zu den anderen Menschen lieben musste. Und so kam er in ein schreckliches Dilemma, in eine große innere Not. Im Winter 1969 bis 50, war da 15, 16 Jahre alt, 1849, 50, Entschuldigung, beendete eine Fieberwelle seine Studienzeit und er musste heim in die Winterferien. Es kam nun der erste Sonntag des Jahres 1850, es war der 6. Januar, es war kalt, es schnee. Und wegen des schlechten Wetters konnte er seinen Vater die 9 Meilen zum Predigtplatz nicht begleiten. Und so suchte er schließlich Zuflucht in einer Primitivkapelle von den Methodisten. Später sagte er, vielleicht würde ich immer noch in Dunkelheit und Verzweiflung leben, hätte Gott in seiner Güte nicht einen Schneesturm gesandt auf dem Weg zum Gottesdienst. Das waren jetzt die Edomiter, von denen wir heute Morgen gehört haben, ganz genau. Ich suchte in einer Nebenstraße Zuflucht und kam dorthin. Dort saßen 15 bis 20 Leute auf harten Holzbänken. Von den Methodisten hatte er nur Folgendes gehört bis jetzt, dass sie so laut singen würden, dass man Kopfweh bekäme. Stimmt das? Ja, das auch Methodisten. Mehr wusste er nicht. Und der eigentliche Prediger kam auch nicht an diesem Morgen. Wahrscheinlich war er eingeschneit. Und so stand schließlich ein sehr schmal aussehender Mann auf, ging nach vorn auf die einfache Kanzel, um zu predigen. Der Mann war das Predigen nicht so gewohnt, er war sehr einfältig. Aber er hat doch einen guten Text gehabt. Schaut auf mich und ihr werdet gerettet werden, all ihr Enden der Erde. Er konnte nicht einmal ein gutes Englisch. Aber das war nicht so wichtig, sagte Spörtchen. Da lag ein Hoffnungsschimmer für ihn, den hungrigen, suchenden jungen Mann. Dieser einfache Prediger begann. Liebe Freunde, das ist in der Tat ein sehr einfacher Text. Er sagt, schaut. Nun ist es nicht allzu schmerzhaft und nicht allzu anstrengend zu schauen. Du musst nicht einmal deinen Finger oder Fuß dafür heben. Nur schau, du musst nicht zur Universität gehen, du musst nicht sehen lernen, du kannst der größte Trottel sein und doch kannst du sehen. Du musst nicht Tausende verdienen, um sehen zu können. Jeder kann sehen, sogar ein Kind kann sehen. Und dann sagte der Text, schaut auf mich. Einige schauen auf sich selber, aber in euch werdet ihr nie einen Trost finden. Einige schauen auf Gott, den Vater. Jesus Christus sagt aber, schaut auf mich. So redete er etwa 10 Minuten. Und dann war er am Ende seines Lateins, dieser einfache Mann. Doch er sieht dann nach vorne, unten, da in der ersten Reihe unter der Galerie sitzt dieser arme junge Mann, der so suchend war. Er richtete seine Augen auf Spörtchen, als würde er das ganze Herz von diesem jungen Mann kennen und sagte, junger Mann, Sie sehen elend aus. Und er sagt selber, ja, das tat ich. Aber ich war es nicht gewohnt, von der Kanzel direkt auf mein persönliches Ansehen hin angesprochen zu werden. Wie dem auch sei, das war ein Volltreffer. Dieser einfache Prediger fuhr fort, Sie werden immer elend sein, elend im Leben, elend im Tode, wenn Sie meinem Text nicht gehorchen. Aber wenn Sie jetzt in diesem Moment gehorsam werden, dann werden Sie gerettet. Dann mit hoch erhobenen Händen rief er, junger Mann, schau auf Jesus. Schau, schau, schau. Du musst nichts tun, als zu schauen und du wirst leben. Und Spörtchen plötzlich und einmal sah ich den Weg der Erlösung. Ich weiß nicht mehr, was er sonst sagte. Ich war ganz erfüllt von diesem einen Gedanken. Ich hatte erwartet, 50 Dinge tun zu müssen. Aber als ich dieses Wort hörte, schau, da schien es mir das schönste Wort zu sein, das schönste Wort der Welt. An diesem Ort und in diesem Augenblick, da wich der Schleier, die Dunkelheit verschwand und im gleichen Moment sah ich die Sonne. Das war seine Bekehrung. Nun, wie ging es weiter? Er sagt, etwa 5 Tage nachdem er Christus gefunden hatte, hatte er eine Riesenfreude, vor lauter Fröhlichkeit wieder tanzen können, einfach in der Gewissheit, Jesus ist mein. Aber das blieb nicht so. Bald fiel er in ein tiefes Loch, in eine absolute Verzweiflung. Er merkte, dass er ja noch ein Sünder war, dass die Sünde immer noch eine Realität war. Er erfuhr die Realität von Römer 7, wo es heißt, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen aus dem Leibe dieses Todes? Und er litt sehr. Aber durch Gottes Gnade kam er dann auch nach Römer 8 und wurde frei. Als etwa 16-Jähriger hatte er schon vor einigen Bauern eine erste unvorbereitete Predigt zu halten. Man nannte ihn einfach den Boy Preacher. Ich darf Ihnen mal diese Sache ein wenig weitergeben aus diesem Buch, direkt ganz aus Gnaden, aus seiner Autobiografie. Da wird er also begleitet von einem jungen Freund und er denkt, der Freund hält die Predigt und er war bereit, ihn zu unterstützen, vielleicht das Lied anzustimmen, aber dieser Freund, der sagt, nein, nein, so ist es nicht gemeint, du musst predigen. Und Spurgeon war absolut nicht vorbereitet. Aber es blieb ihm nichts anderes übrig, als sein Bestes zu tun. Er schreibt, während ich still weiterging zu diesem Predigtplatz, erhob ich meine Seele zu Gott und mir schien, ich könne ein paar einfachen Dorfbewohnern sicher etwas von der Größe und Liebe Jesu weitergeben. Denn ich fühlte sie in meiner Seele. Ich betete um göttliche Hilfe. Dann entschloss ich mich, den Versuch zu wagen. Mein Text sollte sein, für euch aber, die ihr glaubt, ist er köstlich. Ich wollte dem Herrn vertrauen, dass er mir meinen Mund öffnete, wenn ich seinen lieben Sohn verherrlichen würde. Es schien mir ein großes Wagnis und eine ernste Prüfung zu sein, aber in der Abhängigkeit vom Heiligen Geist würde ich zumindest die Geschichte des Kreuzes erzählen. Ich würde es nicht zulassen, dass die Leute ohne ein Wort Gottes nach Hause gingen. Sie kamen dann in einen niedrigen Raum eines strohgedeckten Landhauses. Einige Frauen mit ihren Männern waren dort versammelt. Sie sangen, sie beteten, sie lasen die Heilige Schrift und dann kam die erste Predigt seines Lebens. Wie lang oder kurz sie war, das weiß er nicht mehr. Aber es wurde dann doch nicht so schlimm, wie er befürchtet hatte. Er brachte sie tatsächlich zu einem guten Ende. Er konnte sogar das letzte Lied noch ansagen. Zu seiner eigenen Freude hatte er nicht abbrechen müssen und nicht irgendwie ein Fiasko erleben. Kaum hat er abgeschlossen, das Liederbuch in die Hand genommen, sagt eine ältere Dame zu ihm, Gott segne dich, lieber Junge, wie alt bist du? Er sagte ganz ernst, Sie müssen bis nach dem Gottesdienst warten, bevor Sie solche Fragen stellen. Lasst uns nun singen. Echt Spürzen. Sie sangen und der junge Prediger sprach den Segen und dann kamen die Fragen. Wie alt bist du? War die erste Frage. Ich bin unter 60, war seine Antwort. Jawohl, und auch unter 16 war das Gegenwort. Und so war er von da ab der junge, berühmte Boy Preacher. Boy Preacher, also Knabenprediger. Tja, er kam da und dorthin und er bekam dann auch bald eine kleine Stelle, ganz jung noch, in Water Beach. Ich habe hier noch einen kleinen Abschnitt über seine Art, die Predigten auszuwählen. Das war ja gar nicht so einfach. In einem Lehrbuch für Homiletik las er, und das war alarmierend für ihn, folgenden Satz: Wenn jemand Schwierigkeiten hat, einen Text zu wählen, der sollte sich besser gleich eine Stelle als Verkäufer oder in der Landwirtschaft suchen. Er hat offensichtlich nicht die Voraussetzung zum Pfarramt erhalten. Ja, das sind auch Leute, die ab und zu predigen. Was denken wir? Tja. Da gerade dies mein Kreuz und Elend war, stand ich vor der Frage, ob ich einen weltlichen Beruf aufnehmen und das Predigtamt aufgeben sollte. Doch ich tat es nicht und ich bin heute noch überzeugt, dass ich trotz bleibender Unsicherheit bei der Wahl der Texte dem Ruf folgte, den Gott offensichtlich bestätigt hatte. Aber zu allen Zeiten war sein größtes Problem, den Text zu finden. Sein Großvater schon sagte, die Schwierigkeit besteht ja nicht darin, dass es zu wenig gute Texte gäbe, sondern zu viele, sodass die Wahl so schwer fällt. Er sagt, ich bekenne, dass ich häufig Stunde um Stunde bete und auf ein Thema warte und dass dies die meiste Zeit meiner Predigtvorbereitungen ausmacht. Können Sie sich das vorstellen? Die meiste Zeit der Predigtvorbereitung, den rechten Text zu finden. Ich habe harte Arbeit in die Bearbeitung der Themen investiert. Ich habe Lehraussagen eingearbeitet, ein Skelett aus Schriftstellen geschaffen und dann jeden Knochen in den Katakomben des Vergessens begraben, habe sie in die raue See hinausgetrieben, bis ich die roten Lichter sah und den ersehnten Hafen erreichte. Ich glaube, dass ich fast an allen Samstagen meines Lebens so viele Predigtdispositionen ausarbeitete, dass ich einen Monat lang damit auskäme. So viele Entwürfe, nicht? Wenn ich mich frei genug fühlte, sie auch zu predigen. Aber ich habe da nicht den Mut, sie zu benutzen, wie ein ehrlicher Seefahrer, wenn er eine Ladung Schmuggelware ausladen soll. Diese Bilder, ist also hochinteressant, ist ganz typisch. Ja. Es waren immer die glücklichsten Tage, wenn mir mein Meister schon am Morgen, wenn er predigen sollte, also am Sonntagmorgen, einen guten Text gab. Hatte ich zwei oder drei Predigten an einem Tag zu halten, bat ich ihn um das Morgenthema und predigte darüber. Und ich bat ihn dann um das Nachmittagsthema oder den Text für den Abend und predigte darüber und so weiter. Ja, er war ein Mann total abhängig von der Führung des Heiligen Geistes. Er hat sehr viele Bekehrungen erlebt. Ich möchte mal eine Geschichte hier weitergeben von einer solchen Bekehrung. Eine Frau will zu ihm, die Frau eines armen Arbeiters. Sie ging vor zwei oder drei Sonntag betrübten Herzens, getroffen durch die Predigt, nach Hause und hatte seither große Sorge um ihre Seele. Aber sie hat Frieden gefunden und sie sagt, dass ich sie gerne mit ihnen sprechen möchte. Würden Sie mich bitte dorthin fahren? Ich muss nach ihr schauen. Am frühen Montagmorgen wurde ich in das Dorf gefahren zu meinem ersten geistlichen Kind. Ich sehe noch die Katte vor mir, in der sie wohnte, als ein elendes Häuschen. Ich fühlte mich wie ein kleiner Junge, der sein erstes Taschengeld bekommen hat. Oder wie ein Taucher, der eine seltene Perle hochbringt. Ich freue mich über jeden Einzelnen, den Gott mir gegeben hat. Aber über diese Frau freue ich mich noch immer am meisten. Ich habe viele geistliche Kinder, die aufgrund des gepredigten Wortes geboren wurden. Aber ich denke, diese Frau wäre die beste von allen. Das war der Seelengewinner Spurgeon. Er hat unendlich viele zu Jesus geführt. Als 20-Jähriger erst wurde er dann entgegen all den Normen der damaligen Zeit in eine vornehme Gemeinde nach London gerufen, im Jahre 1854. Er kam in die New Park Street in London. Damals waren es, hören Sie seine Sprache, nur eine Handvoll Leute, nämlich 200, vor denen Spurgeon predigte. So hat er es empfunden, nur eine Handvoll Leute. Doch er konnte es nie vergessen, wie ernstlich sie beteten. Und so betrachtete er es als ein ganz großes Vorrecht, vor einer betenden Gemeinde predigen zu dürfen. Und das war sicher auch eines der Geheimnisse seines Lebens. Hier nochmal eine solch interessante Geschichte einer Bekehrung nun in London von einem Irren. Reverend, sagt er, ich bin gekommen, um Sie etwas zu fragen. Oh, sagt er, ich bin kein Reverend, das ist so ein Pastortitel, also Ehrwürdigen oder so ähnlich. Das ist kein Titel, nach dem ich mich sehne. Aber was haben Sie für eine Frage? Und warum sind Sie nicht zu Ihrem Pastor damit gegangen? Ich bin ja zu ihm gegangen, aber seine Antwort gefällt mir nicht, sagte er. Also gut, was haben Sie da für eine Frage? Gott ist gerecht. Und wenn Gott gerecht ist, dann muss er meine Sünde bestrafen. Und doch sagen Sie, dass Gott gnädig ist und Sünden vergeben will. Ich kann nicht verstehen, wie das stimmt. Er hat kein Recht dazu, so etwas zu tun. Er muss gerecht sein und die bestrafen, die es verdient haben. Sagen Sie mir, wie ist das möglich, dass Gott gerecht und zugleich gnädig sein kann? Das ist möglich durch das Blut Christi. Ja, das hat mir mein Pastor auch gesagt. An dem Punkt sind Sie ihm sehr ähnlich. Aber er sagte noch manches andere, was ich nicht verstand. Und zudem befriedigt mich diese Antwort nicht. Da verstand ich, was er eigentlich wissen wollte. Und Spurgeon weiter. Ich erklärte ihm den Plan der Erlösung. Nun, Pat, nehmen wir einmal an, Sie hätten einen Mann getötet und der Richter würde sagen, dieser Irre muss hängen. Schnell, sagt Pat. Und ich hätte es wohl auch verdient, gehängt zu werden. Das ist der Fragende. Also, Pat, nehmen wir weiter an. Ich würde Sie sehr gern haben. Können Sie sich einen Weg vorstellen, wie ich Sie vor dem Erhängen retten könnte? Nein, das kann ich nicht. Dann nehmen wir an, ich würde zur Königin gehen und sagen, bitte, Eure Majestät, ich habe diesen Irren sehr gerne. Ich glaube, dass der Richter den Urteilsspruch zu Recht gesprochen hat, als er sagte, dass er hängen müsse. Aber lassen Sie mich an seiner Stelle hängen, damit das Gesetz erfüllt wird. Nun, die Königin könnte wahrscheinlich diesem Vorschlag von mir nicht folgen. Aber nehmen wir einmal an, sie könnte es und Gott kann es. Denn er hat viel mehr Macht als die Königin von England. Und nehmen wir also folglich an, die Königin würde mich an ihrer Stelle aufhängen. Denken Sie, dass die Polizei dann später kommen und sie auch noch zur Hinrichtung führen würde? Der Irre: Nein, ich glaube nicht. Sie würden sich nicht mehr mit mir abgeben. Und wenn Sie es doch täten, würde ich sagen, was tut ihr da? Lass mich in Ruhe. Ihr wollt doch sicher nicht zwei Menschen für ein und dasselbe Verbrechen hängen, oder? Sehen Sie, mein Freund, sagte Spurgeon, da haben Sie den Punkt getroffen und ich hoffe, dass wir auch es verstanden haben für uns. Auf diesem Weg werden wir gerettet. Gott muss die Sünde bestrafen. Christus sagte, mein Vater, bestrafe mich anstatt des Sünders. Und Gott tat es und so weiter. Er erklärt ihm den Weg der Rettung. Glaube, sagt der Mann und klatschte mit den Händen. Das ist das Evangelium. Nun ist Pat gerettet mit allen seinen Sünden, die er hat. Vertraut er auf den Mann, der für ihn starb, und er ist gerettet. So hat er gearbeitet, Gott hat ihn bestätigt. Als 22-Jähriger hat er dann geheiratet und dann etwas später, ungefähr im Jahre 1860, hat er sein eigentliches großes Lebenswerk begonnen, denn er platzte ständig aus den Nähten. Sie haben immer wieder andere Hallen gesucht, weil so viele Hörer kamen. Und sie haben sich entschlossen, ein riesiges Versammlungshaus in London zu bauen, das Tabernacle. Und der Kostenvoranschlag war enorm hoch für ihre Verhältnisse, 20.000 englische Pfund, 30.000 hat es dann gekostet. Aber er war da ganz zuversichtlich. Er wusste, Gott wird ihm das Geld geben. Sie haben das ganze Geld bekommen. Sie mussten keine Schulden machen. Dann kam die Einweihung und er predigte jeden Sonntag in dieser gewaltigen Halle vor 6.000 bis 8.000 Leuten. Sonntag für Sonntag. Und unten war die Heizung. Das heißt, da waren einige hundert Leute, vielleicht 400 oder 600 Leute, die ständig für ihn gebetet haben. Und oben kamen Menschen Sonntag für Sonntag zum Glauben. Spurgeon war auch ein berühmter Autor und ein sehr fleißiger Mensch im Lesen, hat eine riesen Bibliothek besessen und hat viele Reisen gemacht und so weiter, das überspringe ich jetzt. Am 7. Juni 1891 war dann seine letzte Predigt. Und es war fast eine prophetische Predigt im Blick auf sein baldiges Ende. Er war dann sehr krank und ging dann heim am 31. Januar 1892, also vor ungefähr 100 Jahren. Bei seiner Beerdigung waren ca. 100.000 Menschen versammelt in London. Können Sie sich das vorstellen? Und in seinem Leben wurde das ganz augenscheinlich verwirklicht, was der Herr Jesus sagt. In Johannes 7 finden wir es. Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Bis in unsere Zeit sind Ströme lebendigen Wassers geflossen. Ich konnte nur etwas andeuten von diesem interessanten Mann. Ich möchte Ihnen Mut machen, sich einmal mit ihm zu beschäftigen, eines oder das andere seiner Bücher zu kaufen, zum Beispiel hier vom Ongen Verlag, ganz aus Gnaden. Ich hätte Ihnen gern da noch etwas vorgelesen, aber das erlaubt jetzt die Zeit nicht mehr. Sie können es ja selber tun. Wir wollen noch beten. Herr, du heiliger Gott, wir preisen dich, dass du dir Menschen herausrufst, Werkzeuge, die du formst mit deiner Meisterhand und die du gebrauchst und von denen Ströme lebendigen Wassers fließen. Und diese Verheißung galt nicht nur diesem einfachen Charles Spurgeon, sondern sie gilt auch uns. Du suchst nicht die Klugen und die Starken, sondern die Gehorsamen, die dir ganz vertrauen. Und wir wollen uns ganz neu dir hingeben, denn du kannst auch uns benützen zum Heil für andere. Wir danken dir herzlich dafür. Wir danken dir auch für dieses köstliche Büchlein, das uns schon so oft zum Segen wurde, Kleinode göttlicher Verheißung. Habe Dank, dass wir von deinen Verheißungen leben dürfen und mach uns geschickt, auch anderen deine Verheißungen weiterzugeben. Danke. Amen. Nun können wir vielleicht noch ein oder zwei Lieder singen. Ich denke, dass Sie noch einige Wünsche auf Lager haben. 459. Aha. Geh aus, mein Herz, und suche Freud in dieser lieben Sommerzeit. Ja, das hat ja immerhin 8 Strophen. Die wichtigste ist fast die 8. Mach in mir deinem Geiste Raum, dass ich dir werd ein guter Baum und lass mich Wurzel treiben. Jetzt singen wir mal Vers 1 bis 3 miteinander und dann können wir ja die einzelnen Strophen sprechen und die 8. singen wir dann wieder. 1 bis 3, 459. Ah, da haben Sie eine andere Übersetzung. Steht die bei Ihnen nicht drin? Mach in mir deinen Geisteraum?
Nein.
Ja. Doch. Da steht sie wieder drin. Ja. Was ist bei Ihnen die letzte? Also wir singen ja eh nur mal 1 bis 3. Die anderen lese ich.
Druck finden?
Nein, nein, das ist eine weiter später Aufgabe. Geh aus mein Herz und so gefreut in dieser lieben Sommerzeit an deines Gottes Gaben. Schau an der schönen Gärten sie und sehe, wie sie mir und dir sich ausgeschmückt haben. Sich ausgeschmückt haben. Die Bäume stehen voller Laub, das Erdreich decket seinen Staub mit einem grünen Kleide. Narzissen und die Tulipan, die ziehen sich viel schöner an als Salomo die Seide, als Salomo die Seide. Die Lerche schwingt sich in die Luft, das Täublein fliegt aus seiner Kluft und macht sich in die Wälder. Die hohe Karte Nachtigall, er küsst und füllt mit ihrem Schall Berghügel, Tal und Felder, Berghügel, Tal und Felder. Vers 6 haben Sie noch. Ich selber kann und mag nicht tun des großen Gottes Großes tun. Er weckt mir alle Sinnen. Ich singe mit, wenn alle singt, und lasse, was dem Höchsten klingt, aus meinem Herzen rinnen, aus meinem Herzen rinnen. Und ich darf noch die letzte beten. Mach in mir deinem Geiste Raum, dass ich dir werd ein guter Baum und lass mich Wurzel treiben. Verleihe, dass zu deinem Ruhm ich deines Gartens schöne Blum und Pflanze möge bleiben. Es war da noch ein Wunsch, das können wir gerade noch. Welches?
Ich wollte nur sagen, im Blau
wäre es drin. Ja, aber ist es wohl. Ich dachte, es wäre noch ein Wunsch da gewesen. 450. Amen, Amen, lauter Amen, hat es treuen Gottes Mund. 450, auch im Grünen. Da haben wir eben die Noten dabei. Ja, das ist ein schönes Schlusslied für heute. Können wir alle die fünf Noten singen. Amen, Amen, lauter Amen, hat des treuen Gottes Mund. Ewig führet er den Namen, dass er alle Wahrheit kund. Was er sagt, trifft alles ein. Es muss ja und Amen sein, es muss ja und Amen sein. Die Verheißung kann verziehen, kommt nicht bald, was er verspricht. Muss man doch den Zweifel fliehen, weil sein Wort er niemals bricht.
Güte seist du da, so wird alles lauter, ja, so wird alles lauter, ja. Hat er es nur so gehalten, von dem Anbeginn der Welt, seine Wahrheit wird noch walten, bis die Welt in Asche fällt, weil er, wie er nie getan, sich nicht selbst verleugnen kann, sich nicht selbst verleugnen kann.
Ich lese die vierte. Wohl, mein Herz, du sollst ihm trauen. Was er dir verheißen hat, wirst du auch erfüllet schauen. Kommt es auch nicht gleich zur Tat, spart es auch oft weit hinaus. Es wird doch ein Amen draus. Fünfte singen wir.
Amen, Herr, du willst erfüllen, was dein treuer Mund verspricht. Das erwart ich nun im Stillen, bis es offenbart im Licht, dass du die Erfüllung gibst. Amen, ja, so wahr du liebst.